Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Heute ist bei mir der liebe Anton zu Gast, einigen auch von Instagram schon bekannt als Wildlebender. Und ja, Anton hat eine ganz coole Reise gemacht, über die er gleich noch berichten wird. Aber ja, Anton, stell dich doch einfach gerne erstmal selber vor.
Ja, moin. Erstmal vielen lieben Dank, hier zu sein. Genau, ich bin Anton, bin mit meinem Hund jetzt seit, die Zeit verfliegt, anderthalb, fast 2 Jahren Vollzeit im Van unterwegs. Reise so ein bisschen durch Europa, Marokko, also so Teile von Afrika. Und ja, lieb's tatsächlich sehr, quasi so frei zu sein und durch die Gegend reisen zu können.
Ja. Das ist ja, glaube ich, von vielen ein Traum, im Van zu reisen und so unabhängig zu sein. Mit was für einem Van bist du unterwegs?
Ich habe einen VW Crafter, das ist so ein 7-Meter-Schiff, den habe ich während meines Studiums damals noch, ich bin alt, aufgebaut und ja, habe den tatsächlich während dem Ausbau eigentlich schon, oder während dem Ausbau kam schon so die Idee, okay, ich ziehe da mal Vollzeit ein, mache das vielleicht mal so, ja, für ein Jahr, so als Pause zwischen Studium und Arbeit. Und aus diesem, ja, ich mache das mal ein Jahr, wurden dann so, naja, vielleicht wären es eher 1 bis 2 Jahre und irgendwann waren es dann so, ja, vielleicht eher 3 bis 4 Jahre und ich glaube, jetzt ist es eigentlich Open End.
Solange du Bock hast, quasi.
Wenn ich morgen merke, ich habe keine Lust mehr, dann höre ich morgen auf und ansonsten werde ich noch die nächsten Jahre natürlich die Weltgeschichte reisen.
Ja, sehr cool. Was bestimmt viele interessiert, ist, wenn du es erzählen magst, was du beruflich machst. Weil, also im Van unterwegs zu sein, das kann man ja nicht in jedem Beruf. Und da mal ein bisschen zu schnuppern, was es da so an Möglichkeiten gibt, ist, glaube ich, immer ganz interessant für viele.
Ja, super gerne. Ich sage immer ganz liebevoll, ich verkaufe Scheiße im Internet. Also ich bin bei einem Camping-Startup angestellt und wir machen modulare Campinglösungen. Also die Firma heißt Boxio, in der Vanlife-Szene oder in der Camping-Szene, glaube ich, vielen Begriff. Und ja, schaffen es letztendlich einfach mit kompakten Euroboxen jedes Fahrzeug eigentlich zum Camper zu verwandeln. Und kümmere mich da für Boxio um den E-Commerce beziehungsweise um die Marktplätze, allen voran Amazon, und sitze da relativ viel in der Optimierung drin, guck, dass die Logistik passt und mache da auch so ein bisschen das Marketing mit. Das heißt, gerade so auf Marktplätze und E-Commerce bezogen habe ich da relativ viel meine Finger mit drin.
Ja, das heißt, du arbeitest komplett am Laptop und online.
Total, genau. Es ist letztendlich ein
Genau.
ganz klassischer Job, den man sonst im Homeoffice machen würde, den ich halt quasi auch im Homeoffice, nur halt in meinem Van-Office mache. Genau.
Ja, perfekt. Sehr cool. Genau, und dann hast du schon erzählt, du bist mit dem Hund unterwegs, der Lenny. Wie seid ihr zusammengekommen oder war der schon von Anfang an dabei?
Nee, tatsächlich reist der jetzt erst seit, ich glaube, 7, 8 Monaten mit. Wir sind zusammengekommen auf einem Autobahnparkplatz um 22 Uhr in Offenbach. Das war ist aber letztendlich nicht ganz so suspekt, wie es vielleicht klingt. Also es ist ein klassischer Straßenhund aus Rumänien, den ich über eine Tierschutzorganisation, die ich kannte, kennengelernt habe. Und darüber mich dann quasi für Lenny entschieden habe und ja, mich so von den ersten Bildern irgendwie in Lenny verliebt habe und dann gesagt habe: so, okay, ich will ihm irgendwie ein schönes Leben schenken und will mit ihm ein bisschen durch die Welt reisen und stelle mir immer vor, irgendwann, wenn Lenny dann 12 Jahre alt ist, dann gehen wir zusammen in irgendeine Stadt, in irgendeinen Hundepark und Lenny trifft andere Hunde und kann mit den Hunden reden und kann dann erzählen, ich war schon, weiß ich nicht, in der Türkei, in Marokko, in Skandinavien, sonst wo, und dann ja, kann er so seine eigenen Geschichten erzählen.
Ja, richtig, richtig cool. Auch, dass du ihn also als Straßenhund aufgenommen hast. Da sind ja so viele arme Seelen, die ein schönes Zuhause sich wünschen. Und finde ich immer richtig cool, wenn man sich dafür einen Hund entscheidet. Genau, und der Lenny, der mag das auch total, mit dir dann im Van zu reisen.
Das ist es nämlich, ich hatte so ein bisschen Schiss davor. Ich meine, man weiß beim Straßenhund ja nie, okay, was steckt da jetzt drin? Welche Eskapaden kommen mit dem Hund? Und habe mich schon auf vieles eingestellt. Ich habe mich schon darauf eingestellt zu sagen, so, okay, die ersten 6 Monate oder die erste Zeit, der wird mir jede Fahrt ins Auto kotzen oder vielleicht wird das nicht lieben, immer an neuen Orten aufzuwachen. Und habe mich dementsprechend bewusst davor auch klar entschieden und gesagt, okay, ich entscheide mich für einen Hund. Und wenn der Hund nicht zu meinem Leben passt, muss ich halt mein Leben ändern und nicht den Hund wieder abgeben. Das heißt, ich hatte Lenny abgeholt und war natürlich, habe mich super gefreut, aber ich war auch so ein bisschen angespannt zu gucken, okay, funktioniert das jetzt mit meinem Leben oder muss ich mein Leben ändern, was ich aber eigentlich gerade sehr doll liebe. Glücklicherweise funktioniert das super. Dieser Hund ist die treueste Seele, den stört gar nichts, man kann alles mit ihm machen. Der steigt ins Auto ein, legt sich auf den Beifahrersitz und pennt und guck dich 8 Stunden später mal an und wenn er merkt, wir fahren immer noch, dann legt er sich wieder hin und schläft weiter. Also der macht das super mit und liebt es, überall aufzuwachen und über den Strand flitzen zu können. Also es ist richtig schön anzugucken.
Mega, also das perfekte Match.
Kann man so sagen, ja.
Ja, sehr geil. Ja, voll schön. Genau, und wie bist du zum Vanlife gekommen? Du hast gesagt, so während des Studiums hast du irgendwie angefangen, aber wie kam die Idee?
Boah, die ursprüngliche Idee kam mit Sicherheit irgendwie so in meiner Grund, nein, nicht vielleicht Grundschule, aber weiterführenden Schulzeit. Ich habe, sorry, meine Englischlehrerin, aber nie im Unterricht aufgepasst und habe immer irgendwelche Skizzen von, ja, weiß ich nicht, Campern gezeichnet oder hatte ganz, ganz extravagante Ideen, irgendein Flugzeug zum Camper auszubauen und habe dann irgendwie so die Umrisse von einem Flugzeug gezeichnet und habe dann so ganz genau eingezeichnet, okay, hier ist das Bett, hier liegen die Kissen auf dem Bett, so sieht die Bettdecke aus und so weiter und so fort. Also es war schon, ich würde sagen, sehr detailliert. Und glaube dementsprechend, vielleicht waren das so die gedanklich ersten Ideen. Wirklich aber dann so die Liebe dafür bekommen habe ich in Neuseeland nach meinem Abi. Da war ich ein Jahr in Neuseeland unterwegs und habe in einem relativ kleinen Auto gelebt, so ein Toyota Estima, das ist so eine, ja, VW-Scharan-Größe, also so ein Siebensitzer-Van quasi. Und bin damit durch Neuseeland gereist, habe ein Jahr komplett in diesem Auto verbracht und habe da so ein bisschen das Leben lieben gelernt, zu sagen, okay, ich kann überall dahin fahren, wo nach mir gerade ist. Und wenn ich Bock habe, am Meer zu sein und am Meer aufzuwachen, dann fahre ich ans Meer. Oder wenn ich irgendwie auf einer Kiwi-Plantage arbeite, dann habe ich meine Küche immer mit dabei. Und während sich meine Kollegen vielleicht irgendwie die Stulle von zu Hause aus ihrer Tupperbox öffnen, kann ich einfach die Heckklappe aufmachen und kann mir irgendwie warme Nudeln kochen. Und fand so diese Freiheit da in Neuseeland super, super schön, dass ich irgendwie zurückkam und wusste so, okay, ich will irgendwie irgendwas in der Art wiederhaben. Dass das jetzt so geworden ist, wie mein jetziges Leben ist, hätte ich mir nicht erträumen können, aber ich dachte zumindest so, okay, so, ja, mal so einen kompletten Monat im Jahr fährst du schon irgendwo mal weg, nimmst dir dann halt länger Urlaub, aber ja, so ist es jetzt eigentlich viel, viel schöner.
Ja, voll schön. Genau. Und jetzt bist du ja auch schon, wie lange bist du jetzt unterwegs?
Seit Oktober letzten Jahres. Nee, vorletzten Jahres. Ja, also jetzt.
Ja, die Zeit rennt, ne? Verrückt.
Scheiße. Ja, tatsächlich. Ja, also nächstes gute 2 Jahre bald im Oktober, ja.
Ja, genau. Und hast ja schon richtig, richtig viel Erfahrung gesammelt, so unterwegs. Hast du da auch irgendwie ein Gadget, ein Tool, irgendein Equipment, was du dabei hast, was du auf jeden Fall immer dabei haben musst? Ohne geht nicht.
Ja, ich habe viele, klassischerweise, wie wahrscheinlich ganz viele, so ein Omnia oder ich habe auch ein Waffeleisen dabei, aber das sind alles so Gimmicks, was ich wirklich brauche und ohne dass ich wirklich, aber das liegt an mir, nicht überleben könnte, sind tatsächlich meine Sandbleche und mein Spaten. Ich habe das Talent, mich überall festzufahren. Und diese Sandbleche oder Fußmatten und mein Spaten haben mir schon so oft den Arsch gerettet. Ich glaube, ich hätte ansonsten jetzt schon 6 weitere Autos kaufen müssen. Irgendwo im Schlamm hätte stecken lassen müssen. Also es sind ganz klar meine Sandbleche,
Ja, cool. Erzählst du gleich noch was davon, von deinem Festfahr, wenn wir über deine Reise sprechen?
ja, ich habe tatsächlich 2 gute Stories aus Marokko, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
Oh, ich freue mich schon. Festfahr-Stories liebe ich.
Aber nur, weil man nicht mittendrin steckt. So von außen betrachtet ist es cool, aber in dem Moment ist es meistens immer so. Warum bist du da schon wieder reingefahren?
Ja, voll. Ja, also wir haben uns noch nie im Sand festgefahren, tatsächlich, aber schon mehrfach im Schnee, weil wir ja im Winter öfter nach Schweden jetzt schon gefahren sind. Und ja, Von daher verstehe ich das Gefühl, da drin zu stecken und das nicht so cool zu finden, total gut. Aber wenn man dann nachher es rausgeschafft hat, dann fühlt sich's noch besser an.
Total. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied im Sandfest. Ich habe mich auch noch nie im Sand festgefahren, aber das stelle ich mir so ein bisschen wie Urlaub vor. Aber ich glaube, so See- und Matschfestfahren, das ist halt schon nicht geil, ne? Also, du hast dann irgendwie Temperaturen, dann macht es auch keinen Spaß, irgendwie am Auto rumzuwursteln und du bist nass und steckst vielleicht im Schlamm irgendwie oder im Schnee noch fest, rutscht aus. Also ich glaube, da sind das schon so die schlechtesten Bedingungen irgendwie. Also ich will das nicht kleinreden, auch im Sandfestfahren, das muss ich kein schlechtes Gefühl, aber ich würde mich gerne mal im Sand festfahren.
Ja, da kann man ja dran arbeiten, ne?
Ja, wahrscheinlich leider schon.
Genau. Ja, dann lass uns doch mal zu deiner großen Reise kommen. Du warst mit deinem Van in Marokko. Ja, vielleicht ganz kurz so die Eckdaten. Wie lange warst du da unterwegs?
Ich war jetzt tatsächlich schon zweimal in Marokko. Das erste Mal war ich beide Male über Neuer rum, zumindest so Pi mal Daumen. Und das erste Mal war ich 2,5 Monate da und jetzt tatsächlich auch wieder knappe 2,5 Monate. Also du darfst ja 3 Monate ohne Visum da bleiben. Und mir hat es beide Male so, so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt irgendwie ausreizen und ausnutzen, dass es wirklich fast diese 3 Monate am Stück gewesen sind.
Ja, das ist ja schon echt eine lange Zeit, ne? Was hat dich dazu bewegt? Also, wieso hast du dann gesagt, Marokko, da will ich mal hin?
Na, das erste Mal war so ein bisschen so eine Schnapsidee. Ich war tatsächlich kurz vor der Fähre, die an der Stelle dann übergesetzt ist und hatte Freunde oder hatte mit Freunden geschrieben, die erzählt haben, na, wir fahren jetzt nach Marokko rüber. Und es war wirklich so ein, ich saß mittags um 12 irgendwie auf irgendeiner Promenade, war am Handy am Googeln, was die Fähren kosten und dachte, naja, warum nicht? Fährst du einfach mal rüber und guckst einfach mal. Das war so dieser Initialgedanke, auch einfach zu sagen, okay, ich will irgendwie noch mal ein bisschen die Pfade verlassen, die vielleicht jeder fährt, also so nach Frankreich und Spanien zu fahren. Da triffst du dann doch noch relativ viele, aber ich wollte irgendwie so ein bisschen mehr Abenteuer noch mal erleben. Dachte dann, okay, noch mal ein neuer Kontinent, Afrika, zumindest so ganz kurz einmal anzuschneiden, fände ich schon cool und bin dann eben nach Marokko übergesetzt. Und das zweite Mal jetzt war tatsächlich einfach so dieses Gefühl, es hat mir das erste Mal da so, so, so gut gefallen und ich habe mich so wohl in Marokko gefühlt, dass ich jetzt einfach nochmal hinfahren wollte und das intensivieren wollte und auch Freundschaften, die ich da geschlossen habe, irgendwie nochmal wiedersehen wollte. Und ja, das ist jetzt quasi dementsprechend so das zweite Mal der Grund war, warum ich nach Marokko gefahren bin.
Ja, das finde ich total spannend. Also du sagst, es hat dir super, super gut gefallen. Hattest du, bevor du das erste Mal hingefahren bist, irgendwelche Erwartungen? Also was, wie das da sein wird? Und was hat dich dann doch trotzdem völlig überrascht?
Ja, total. Ich habe mich das erste Mal dann zumindest in der sehr kurzen Zeit zwischen dem, ich sitze auf der Promenade und buche die Fähre, bis zum Zeitpunkt, ich fahre jetzt auf die Fähre, dann tatsächlich sehr intensiv mit Marokko beschäftigt. Und war tatsächlich, ich glaube, ich bin mit sehr vorsichtigen Gefühlen, fast schon negativen Emotionen nach Marokko gefahren, weil zum einen natürlich so dieses Leid mit Straßenhunden oder grundsätzlich einfach Tieren in Marokko ja sehr allgegenwärtig und sehr präsent ist. Und ich nicht wusste, wie gut ich damit umgehen kann, das Tierleid selbst irgendwie zu sehen, zum einen. Zum anderen ist aber natürlich auch so ein Sicherheitsgedanke war, dass ich nicht wusste, okay, wie sicher ist es. Ich glaube, das Auswärtige Amt warnt immer noch vor Reisen nach Marokko. Klar ist das Auswärtige Amt, die sind natürlich auch so ein bisschen übervorsichtig, aber ich will das gar nicht runterspielen. Aber natürlich war das dementsprechend auch so ein Punkt, dass ich so war, so, okay, wie sicher ist es da wirklich und kommst du wieder zurück oder passiert irgendwie was? Und kann das aber zumindest schon mal vorweggreifen. Ich fühle mich in Marokko oder habe mich da immer super, super, super sicher gefühlt und sage das natürlich aus einer Perspektive des weißen Mannes, keine Frage. Aber finde Marokko grundsätzlich trotzdem ein super safes Land zum Reisen und eigentlich auch zum Alleinereisen. Ja, also das waren, glaube ich, so meine 2 Punkte, die ich so ein bisschen erwartet habe. Einerseits so ein bisschen, wie sieht die Sicherheit aus auf Polizei und Menschen bezogen Und zum anderen halt aber eben auch, wie ist so das Tierleid, wie ist grundsätzlich auch die Müllverschmutzung, wie gehen die Leute damit um? Und war tatsächlich aber einfach so ein bisschen neugierig gespannt, als dass ich jetzt komplett dicht gemacht habe und gesagt habe, so, oh, es wird schwierig, sondern habe einfach gedacht, okay, ich lasse es auf mich drauf zukommen, ich habe mich informiert, ich weiß, was mich irgendwie erwarten kann oder erwarten wird, und schaue dann aber einfach, wie es kommt.
Genau, also waren Vorstellung und Realität dann nicht, also das, die Realität war nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, letztendlich.
Ja, nicht ganz. Also auf das Sicherheits- oder auf den Sicherheitsgedanken bezogen definitiv nicht. Also ich finde, Marokko ist ein super sicheres Land, sagt das aber, wie gesagt, aus meiner Perspektive. Zum Thema Straßen, Hunde oder Tierleid, das ist allgegenwärtig. Also der einzige Unterschied ist, dass es mich nicht groß belastet, beziehungsweise ich das gut auch in eine Schublade packen kann und ich trotzdem beide Male irgendwie 50 Kilo Hundefutter gekauft habe und an jedem Straßenhund angehalten habe, um ihm irgendwie ein bisschen Essen zu geben. Aber es ist natürlich schon krass, wenn du irgendwie ja total abgemagerte Esel siehst, die mit deren Vorderbeine zusammengebunden sind, damit sie nicht abhauen können. Und ich bin irgendwann mal an einem Pferd vorbeigefahren und ich habe dieses Pferd angeguckt und ich wusste, das wird vielleicht noch 2 Nächte durchmachen und danach wird dieses Pferd sterben, so wie es aussah. Und halt auch einfach so ein bisschen die andere Kultur kennenzulernen, welchen Stellenwert Tiere haben. Zu sehen, dass das halt im Endeffekt einfach nur Nutztiere sind, beziehungsweise Katzen und Hunde da halt einfach existieren, aber halt auch weggetreten werden oder vergiftet werden oder wie auch immer. Also das ist definitiv schon vorhanden. Ich glaube, der einzige Unterschied ist halt wirklich, wie gesagt, dass ich damit relativ gut umgehen kann oder das relativ gut emotional von mir gelöst kriege, dass es mich nicht zu.
Ja, okay, aber das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, falls jemand überlegt, da hinzufahren, dass dieser Aspekt halt dann doch nicht zu vernachlässigen ist, dass man sich darüber bewusst ist, was da so auf einen zukommen könnte.
Total, auf jeden Fall. Und auch natürlich so Thema mit eigenem Hund dann da durchzureisen. Jetzt ist Lenny so drauf, dass er jedem Hund gerne Hallo sagen wollen würde und sagt, ey, jeder Hund ist mein Freund und ich spiele mit jedem Hund. Und ich da dann eher so ein bisschen vorsichtiger bin und sage, ich möchte meinen Hund jetzt nicht irgendwie an Hunde dran lassen, die vielleicht Tollwut haben oder andere kranke oder andere übertragbare Krankheiten haben. Das heißt, das war natürlich so ein bisschen so ein anstrengender Punkt, meinen eigenen Hund ein bisschen zu bändigen und zu sagen, so, ey, komm, wir ziehen das jetzt hier irgendwie durch und den Hundekontakt, den kriegst du mit befreundeten Hunden, die auch keinen Kontakt zu Straßenhunden haben. Aber den richtig großen Hundekontakt kriegst du dann wieder zurück in Europa. Das sollte man, glaube ich, auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber es ist alles machbar. Also es war jetzt kein Riesenaufwand. Es geht. Man muss halt nur ein bisschen bewusster, glaube ich, durch die Straßen laufen. Ja.
Ja. Okay. Ja, gut zu wissen. Guter Tipp. Genau. Ja, und dann hat ja Marokko dich letztendlich dann doch so fasziniert, dass du noch ein zweites Mal wieder hingefahren bist. Was hat dich so begeistert?
Boah, das ist super schwierig runterzubrechen, weil es so dieses Gesamtgefühl ist, wie ich mich in dem Land fühle oder gefühlt habe. Aber ganz viel bedingt einfach durch die Kultur. Also ich habe die Marokkaner als sehr aufgeschlossen und als sehr, sehr hilfsbereit kennengelernt. Auch aber unter dem Aspekt, dass sie häufig was von dir erwarten für ihre Nettigkeit. Das hat dem Ganzen oftmals so ein bisschen so ein Dämpfer aufgesetzt. Aber grundlegend sind sie super, super hilfsbereit und super freundlich. Erinnern, oder meine Lieblingssituation ist, wir waren mit 4 Autos unterwegs und sind wirklich am Sta Stellplatz gesucht und sind mitten ins Nirgendwo gefahren, irgendwie in den Wald rein. Es war wirklich, es war wirklich fast kein Weg mehr. Und dachten dementsprechend wirklich, wir sind jetzt hier im kompletten Hinterland und hier ist auch nichts und haben uns dann auf den Platz gestellt. Sind ausgestiegen, haben unsere Wagenburg quasi aufgebaut, ein bisschen gequatscht und dann kam irgendwo aus dem Busch ein älterer Marokkaner raus und hat versucht, mit uns zu kommunizieren und, ich kann so basic Sachen auf Französisch kommunizieren. Also ich komme mit meinem Französisch durch Marokko ganz gut durch. Ich kann ein paar Brocken Marokkanisch und habe dementsprechend damit so ein bisschen versucht, mit ihm zu kommunizieren. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Das heißt, wir haben es dann ganz klassisch mit dem Handy-Übersetzer irgendwie gemacht. Das hat auch nicht so gut geklappt, aber zumindest kam darüber irgendwie raus, dass das wohl irgendwie sein Platz ist, auf dem wir stehen, aber dass es okay ist, dass wir da stehen. Und er uns dann gefragt hat, ob wir eine Tasse Tee haben wollen. Und wir diese Gastfreundschaft natürlich auch irgendwie annehmen wollten und gesagt haben, ja, wir sind voll dabei. Und er dann wieder in seinem Busch verschwunden ist und wir jetzt auch nicht wussten, okay, folgen wir ihm jetzt oder nicht. Und wir sind erstmal weiter bei den Autos geblieben. Und irgendwann kam er dann und hatte so einen ganz kleinen süßen Holztisch auf dem Rücken, den er zu uns getragen hat, hat den in die Mitte von den Autos abgestellt und ist wieder verschwunden, wortlos. Und kam dann wieder mit einem Tablett, mit einer riesen Teekanne, mit, glaube ich, 8 Teegläsern, kleinen Snacks und Nüssen drauf und hat die in die Mitte gestellt und wir haben uns dann alle um diesen Tisch gesetzt und er hat uns allen Tee eingeschenkt, außer sich selbst tatsächlich. Also er hat uns letztendlich beim Tee trinken zugeguckt. Das fand ich so aus meiner Gastgebersicht so ein bisschen. Ja, ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich dachte so, ich möchte jetzt nicht nur deinen Tee annehmen, so trink doch bitte mit uns und habe dann selbst noch schnell einen Tee gekocht und ihm dann quasi meinen Tee angeboten. Den wollte er aber nicht trinken. Also es war wirklich einfach so dieses so, okay, so habe ich es dann zumindest aufgefasst. Er will uns hier quasi willkommen heißen. Saß dann da mit uns und wir haben ein bisschen versucht, mit ihm zu interagieren. Das hat aber aufgrund der Sprachbarriere nicht so wirklich geklappt. Und er saß aber die ganze Zeit lächelnd und hat uns irgendwie zugehört und es war ein bisschen weird, dann selbst zu sprechen. Wir haben dann immer irgendwie so eine Mischung aus Englisch und Französisch gesprochen, weil es irgendwie auch komisch ist, wenn da irgendwie eine Person ist, die so gar nicht in deine Gespräche eingebunden ist und du redest aber und lachst und keine Ahnung wie. Deswegen haben wir zumindest versucht, irgendwie eine Sprache zu wählen, wo er vielleicht mal irgendwas aufschnappen könnte. Aber er saß da, er hat so eine Friedlichkeit ausgestrahlt und war einfach wirklich ehrlich happy, dass wir da saßen. Und waren dann mit dem Tee fertig und haben ihm dann geholfen, den Tisch wieder zurückzutragen. Und er hat uns dann sein Haus gezeigt. War eine rudimentäre Lehmhütte. Aber er war super stolz drauf und hat uns seine Frau vorgestellt und seine Tochter. Und die hatten alle einen Strahlen auf dem Gesicht. Und die Geschichte hätte da zu Ende sein können. Und dann kam er aber irgendwie noch und war so, ob wir noch eine Tagine zum Abendessen haben wollten. Und Tagine ist quasi so das marokkanische klassische Gericht, was im Endeffekt einfach so ein Tonkochtopf ist im Endeffekt, dass du ganz verschiedene Sachen reintun kannst und das dann ein paar Stunden auf dem Feuer gehen lässt. Und wir da auch schon, wir haben es angenommen, weil es natürlich einerseits so diese Gastfreundschaft war, über die wir uns auch unfassbar gefreut haben, aber da auch so dieser Hintergedanke war, so wir dachten, okay, der will am Ende was von uns, ne? Der bewirtschaftet uns jetzt hier mit Tee und Getränken und Essen, aber wir müssen dem am Ende was dafür geben, aber haben uns dann trotzdem dafür entschieden und haben gesagt, okay, machen wir, das ist es uns wert. Ja, und dementsprechend selbe Situation am Abend wieder. Er hat wieder einen Tisch gebracht, er hat einen Tisch gedeckt, er hat diese riesen Tagine gebracht, war ein Huhn drin, das wir glauben, 2 Stunden vorher noch schreien gehört zu haben. Also ich glaube,
Oh nein.
wirklich frisch noch geschlachtet und diese Tagine zubereitet. Und ich sag dir, das war die leckerste Tagine, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Ich habe viele Tagines in Marokko gegessen, aber das war mit Abstand die beste. Ich habe noch keine so gute gegessen.
Wow.
Und er hat uns da irgendwie noch frisch gemachtes Brot gebracht hat und ja, wir da einfach einen super, super schönen Abend hatten. Er da wieder die ganze Zeit saß, nicht wirklich an unseren Gesprächen teilhaben konnte, aber da wirklich wieder einfach so eine Zufriedenheit ausgestrahlt hat, dass das super, super, super schön war. Und dass so diese Gastfreundschaft ist, die ich an den Menschen da super, super, super schätze. Spoiler der Geschichte ist tatsächlich auch, er wollte am Ende kein Geld und ist auch weg. Und wir haben ihn dann trotzdem natürlich in den Rucksack gepackt und haben ihm Lebensmittel und Vorräte und keine Ahnung was dagelassen, um irgendwie so ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen, weil es auch für uns so ein bisschen komisch war zu sagen, okay, wir stehen hier mit 4 Autos, die, ohne dass das dekadent klingt, aber nach einer Menge Geld aussehen im Vergleich zu jetzt einer Lehmhütte mit vielleicht ja relativ wenig Habseligkeiten. Er hatte uns tatsächlich dann nachts noch, als wir nach der Tagine alles zurück zu seinem Haus getragen haben, er hat uns noch Wolldecken angeboten und war so, ey, ihr friert doch sonst bestimmt, nehmt hier noch die Wolldecken mit. Und das war super süß und wir ihn dann irgendwie erstmal erklären mussten, dass wir eine Heizung im Van haben und das nicht brauchen und das alles aber super lieb ist. Ja, aber so diese Gastfreundschaft irgendwie zu spüren, das ist, glaube ich, somit das, was ich mit an Marokko am meisten schätze. Einfach mit den Leuten super ehrlich und super schön reden zu können und da auch wenig irgendwo eine Verurteilung spüre, sondern du mit den Leuten schäkern kannst und deine Witze machen kannst und manchmal sie auch was dafür am Ende haben wollen, keine Frage, aber das trotzdem irgendwie eine ganz nette Verbindung ist.
Okay, ja, spannend. Also das finde ich, also es berührt mich immer total, wenn so Leute, die die nichts haben, so gastfreundlich sind und von dem wenigen, was sie noch haben, dann noch was abgeben, den ja offensichtlich reichen Europäern, die ja eigentlich, ne, genug haben. Das, ja, finde ich total, total schön, ja.
Zeigt mir auch immer so den Unterschied. Ich glaube, Leute, die wenig haben, die machen sich in der Regel nie Gedanken darüber, was zu teilen im Vergleich zu Leuten, die irgendwie viel haben. Da wird dann vielleicht eher hingeguckt, okay, du verdienst X Euro mehr oder fährst das größere Auto, deswegen gehen wir jetzt essen. Wird vielleicht irgendwie erwartet, dass du mich einlädst und du bezahlst, weil du halt mehr Geld hast. Aber halt das in den Kulturkreisen gar nicht gang und gäbe ist, sondern einfach gesagt wird so, okay, ich lade dich ein, es ist mir scheißegal, was du hast oder was ich habe, so ich möchte dir einfach so meine Gastfreundschaft ein bisschen zeigen und näher bringen. Und das ist so ein bisschen das, was mich unfassbar irgendwie daran berührt, das zu sehen und nicht nur irgendwie zu lesen in irgendwelchen Geschichtsbüchern, sondern das halt wirklich selbst zu erleben.
Ja, das glaube ich, dass das ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist. Und ich hatte das jetzt auch in der vorherigen Podcast-Aufnahme mit dem Manu von den Busbastlern, der war in Indien und er hat auch genau das Gleiche erzählt, ne? Dass die Menschen da super gastfreundlich sind und ja auch bettelarm, aber trotzdem dir alles anbieten und alles teilen. Und ja, dass wir uns davon hier in unserem reichen Westeuropa einfach noch eine fette Scheibe von abschneiden können.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Das müsste eigentlich so ein Mic-Drop-Moment werden, aber ja, total.
Ja, vielleicht kann man das ja irgendwie mal versuchen. Ich weiß nicht, man hat ja jetzt nicht jeden Tag die Gelegenheit, da irgendwie, wobei vielleicht ja doch, ne, sei es am Einkaufen irgendwie bei einer Kasse mal jemanden vorlassen, weil der wenig hat oder weniger als man selber oder so kleine Momente.
Oder auch einfach nur Leute anzulächeln und so versuchen, so eine Zufriedenheit auszustrahlen oder anderen Leuten einfach dementsprechend einen schönen Moment zu schenken, indem man ihnen einfach nur ein Kompliment macht, wenn sie dir irgendwie, weiß nicht, über den Weg laufen, einfach nur zu sagen, so, ey, ich finde deine Jacke total cool oder irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Einfach so einen kleinen, kurzen, positiven Moment zu schaffen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir ganz, ganz tolle Momente oder einen ganz, ganz tollen Moment gehört. Dann hattest du vorhin von den Straßenhunden erzählt und das war dann eher nicht so angenehm oder überhaupt der Umgang mit den Tieren. Dann hattest du gesagt, du hast dich sicher gefühlt, aber gab es auch mal irgendwie einen Moment, wo du dich nicht sicher gefühlt hast? Oder wo du vielleicht, wenn du kein weißer Mann gewesen wärst, dich nicht sicher gefühlt hättest?
Ja, mit Sicherheit, wenn ich kein weißer Mann gewesen wäre, sondern eine blonde junge Frau, sähe das mit Sicherheit auch in der Hinsicht anders aus, dass ich ganz anders ernst genommen worden wäre. Ich würde auch trotzdem sagen, es ist auch als alleinreisende, europäisch aussehende junge Frau gut möglich, durch Marokko zu reisen. Mit dem Unterschied, dass du, glaube ich, noch selbstbewusster auftreten musst und noch klarer sagen musst, so wird's gemacht und nicht anders und da eben auch nicht von deiner Linie abweichen darfst, sondern sehr klar auftreten musst, damit du ernst genommen wirst. Und da dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr auch manchmal gegenfeuern musst. Und mit Sicherheit du auch eher irgendwelche Sachen hinterhergerufen bekommst oder eher hinterhergepfiffen wirst, als jetzt, gut, mir wurde jetzt nicht hinterhergepfiffen, ja. Aber das glaube ich auch so ein Grundsatzproblem ja überhaupt ist und jetzt nicht nur auf Marokko zu beziehen ist, sondern das auch in Deutschland stattfindet und sonst wie. Aber natürlich in Marokko nochmal einfach durch den anderen Stellenwert der Frau nochmal enormer ist. Vielleicht da ganz kurz, ich komme sofort auf deine Frage zurück. Aber noch ganz, ganz interessant finde ich nämlich so die Stellung der Frau. Sie ist zum einen in der Öffentlichkeit, so in der Partnerschaft, Beziehung, hat der Mann das Sagen, der Mann hat in der Öffentlichkeit die Hosen an und das ist ganz klar so, ich werde entscheiden, machen so und so und so. Und zu Hause ist tatsächlich aber dann der Mann so klein mit Hut und die Frau ist Chef oder Chefin, und da hat er dann eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und diesen Gap oder diesen Mix finde ich eigentlich ganz spannend zu beobachten oder zu analysieren, warum, wieso, weshalb. Ich finde ihn trotzdem nicht gut, aber ich finde ihn zumindest interessant.
Und also, wie hast du das festgestellt?
Zum einen durch irgendwie ein, zwei Freunde oder marokkanische Freunde, die ich getroffen habe, wo ich tatsächlich bei ihm dann einen guten Switch gemerkt habe, zu wie er drauf ist, wenn wir irgendwie durch die Stadt laufen oder im Restaurant sitzen, zu wie er dann quasi zu Hause ist. Und zum anderen auch so ein bisschen beim Einkaufen auf dem Markt. Letztendlich der Mann verhandelt und der Mann sagt, wir gehen jetzt hier zu dem Stand, aber er fragt halt die Frau oder die Frau entscheidet im Endeffekt, welches Obst und welches Gemüse gekauft wird. Natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass mit Sicherheit die Frau am Ende die sein wird, die das ganze Essen zubereitet, keine Frage, aber das auch da so ein Ding ist, dass die Frau ihm zumindest so ein bisschen unterschwellig dann auf die Finger haut und sagt so, nee, die Avocado nehmen wir jetzt nicht mit, wir nehmen die mit. Das aber so sehr unter verdeckter Hand passiert, weil es ja eben immer noch die Öffentlichkeit ist, und er dementsprechend ja die Oberhand haben muss, weil ihn das vielleicht sonst bloßstellt. Das wäre jetzt so meine Interpretation des Ganzen. Aber da eben ansonsten, sofern die Öffentlichkeit wegguckt, letztendlich dann eigentlich schon die Frau eher das Sagen hat. Das war zumindest so meine Wahrnehmung, des Ganzen, ja.
Ja, spannend. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht so. Also ich war da noch nie, deswegen kann ich es ja nicht beurteilen, ne? Aber ich kann auch habe keine marokkanischen Freunde oder so. Deswegen, ja, finde ich es total interessant, das zu hören.
Ich weiß auch nicht, ob das grundsätzlich so ist. Das war nur das, was ich jetzt irgendwie zwei, dreimal festgestellt habe und daraus mir irgendwie so meine Sicht ableite. Aber es kann natürlich im Endeffekt auch ganz anders sein. Ja. Aber noch zu deiner Frage zum Thema, ob es irgendwelche Situationen gab, in denen ich mich unwohl gefühlt habe oder unsicher. An und für sich eigentlich nicht. Es gab eine Situation, die vielleicht ein bisschen brenzliger war, aber ich habe mich wirklich grundsätzlich immer sehr, sehr sicher im Land gefühlt, allein auch schon einfach durch die Polizeipräsenz. Ich glaube, du hast ungelogen an spätestens jeder dritten Kreuzung eine Polizeikontrolle, die den Verkehr runterbremst und die Autos kontrolliert. Sobald sie aber irgendwie sehen, dass du ein europäisches Kennzeichen hast, winken sie dich immer durch. Also ich habe in insgesamt ja 5 Monaten Marokko keine einzige Straßenkontrolle gehabt, an der ich wirklich anhalten musste. Sonst wurde immer durchgewunken, die Marokkaner vor mir, die Marokkaner hinter mir wurden rausgewunken. Aber ja, ansonsten konnte ich mich da eigentlich immer relativ frei und relativ gut bewegen. Dementsprechend, dadurch, dass die Polizeipräsenz einfach überall ist und dass ich so ein bisschen unterbewusst immer wusste, so, okay, ich muss jetzt vielleicht nur zu der Ecke laufen, dann ist da wieder Polizei, habe ich mich sehr sicher gefühlt. Auch dann in dieser einen Situation, als ich abends mitten in der Stadt geschlafen habe, einfach am Straßenrand, ich war müde, ich war eh auf der Durchreise und habe am Straßenrand angehalten. Hab noch eine Runde mit Lenny gedreht und bin wieder zurück zum Bus gelaufen, war gerade dabei, in den Bus einzusteigen. Und dann kam ein Marokkaner und wollte Geld von mir haben, oder noch irgendwie andere Sachen, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall wollte er auch Geld haben. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, ich hatte wirklich gar kein Geld dabei. Sonst hätte ich ihm irgendwie noch ein bisschen Kleingeld gegeben, aber ich hatte einfach faktisch kein Bargeld dabei. Und habe ihm das dann irgendwie erklärt und das fand er nicht ganz so toll und war dann so, okay, dann gib mir wenigstens das, was hier rumliegt oder gib mir noch jedes, was ich hier im Bus sehe, und habe mich damit aber einfach auch gar nicht wohl gefühlt, dass ich die Situation dann relativ schnell beendet habe und gesagt habe, so nee, die Tür zugezogen habe, abgeschlossen habe und nach hinten in den Van gegangen bin und er ist dann irgendwie weggelaufen, war kurze Zeit weg und kam dann wieder. Und meine Fenster hinten im Van sind ziemlich stark getönt. Das heißt, du kannst von außen nicht reingucken, kannst natürlich auch von außen, von innen rausgucken. Dementsprechend, er hat mich nicht drin gesehen, aber ich konnte ihn relativ gut sehen. Und er dann wieder zum Van kam und schon so ein bisschen wirklich um den Van rumgeschlichen ist und so klassisch, wie man sich vielleicht einen Einbrecher vorstellt, wirklich umgeguckt hat, so ein bisschen Name am Van war, was sich mal kurz angelehnt hat und dann wirklich auch irgendwann versucht hat, die Türen zu öffnen und an den Türen zu rütteln. Und ich hatte ja glücklicherweise abgeschlossen. Ich stand auch direkt hinter der Tür, die er versucht hat aufzumachen. Das heißt, es war nicht eine, oder war eine nicht ganz so schöne Situation, aber trotzdem habe ich mich da nicht groß unwohl gefühlt, sondern es war einfach ich fühle mich grundsätzlich relativ sicher, sobald das Auto abgeschlossen ist. Und ich hab den Van zumindest abfahrbereit gemacht, bevor ich schlafen gegangen bin, um einfach im Worst Case wirklich nachts straight einfach losfahren zu können. Aber nee, ich hab mich super wohl gefühlt.
Und also das heißt, er ist dann irgendwann einfach wieder weggegangen.
Er ist dann irgendwann weggegangen, genau, ja. Also ich bin dann eingeschlafen, dementsprechend, ich habe mich dann auch nicht mehr so groß um ihn beschäftigt oder bemüht. Aber ich weiß dementsprechend nicht, ob er dann. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass er vielleicht in der Nacht nochmal kommt, wenn es dunkel ist, mit irgendwie noch zwei, drei Leuten und das in Stein irgendwie einschlagen. Da ist aber tatsächlich Lenny wirklich ziemlich gut. Manchmal bellt er mir zu viel, aber er passt tatsächlich auf den Van ziemlich gut auf und liegt eigentlich immer auf dem Beifahrersitz und schläft da auch häufig. Dass ich wusste, dieser Hund wird anschlagen, sobald sich nur irgendjemand dem Van nähert. Und vielleicht wird er ihn nicht in die Flucht schlagen, aber er wird mich zumindest wecken und dann kann ich nach vorne gehen und wegfahren. Von daher, ja, habe ich mich wirklich eigentlich relativ wohl gefühlt.
Ja, okay. Ja, also genau, wenn ich mir da jetzt vorstelle, so als alleinreisende Frau, ich glaube, da wäre ich dann weggefahren. Genau. Aber das war auch in der Stadt, ne? Also nicht irgendwo auf dem Dorf, sondern in einer größeren Stadt.
Das war wirklich mitten in der Stadt. Das war wirklich eine Hauptstraße. Also ich war, glaube ich, am Straßenrand gestanden und drei Spuren neben mir sind die Leute noch dran vorbeigefahren. Ja, also das hat mit Sicherheit auch so ein bisschen was ausgemacht, dass ich mich ein bisschen sicherer gefühlt habe, weil es halt nicht irgendwo in der letzten Ecke war und da halt ein bisschen Publikumsverkehr war. Aber ja, ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn es jetzt wirklich in Nebenstraße gewesen wäre oder im dunklen Wald oder so, dann hätte ich mich mit Sicherheit auch nicht mehr so wohl gefühlt.
Ja, wenn da noch so ein bisschen Leute um einen rum sind.
Total.
Andererseits habe ich auch wieder keine eigene Erfahrung, nur gehört, dass eher in Städten auch sowas vorkommt und dass auf dem Dorf sowas eher nicht vorkommt. Aber
Das habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob es da eine Statistik zu gibt. Ich glaube, das ist immer so, dass das, wie ich reise oder was mir immer ganz wichtig ist, ich höre auf mein Bauchgefühl und höre nicht auf irgendeine Rationalität. Das heißt, ja, rational war das mit Sicherheit eine Situation, wo man gesagt hätte, weiß nicht, verlass die Situation, ist rational, vielleicht eine gefährliche Situation, muss man nicht riskieren. Mein Bauchgefühl hat mich aber super safe gefühlt und ich habe mich einfach wohl gefühlt, dass ich so dachte, so okay, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich bleibe hier. Andersrum genauso, wenn ich irgendwie rational weiß, hier kann nichts passieren und hier ist alles easy, aber mein Bauchgefühl trotzdem irgendwie ein mulmiges Gefühl hat, dann fahre ich halt auch weiter. Und ich glaube, das ist so der Key, wie man gut und sicher durch diese Vanlife-Geschichte kommt.
Ja, genau, das Bauchgefühl, das ist auch immer wieder ein Punkt, so was ich in den Gesprächen hier höre, dass man sich darauf verlässt, das ist eine gute Sache.
Volle Kanne, ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr spannend. Genau, dann würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren, wie ist es denn in Marokko mit der Infrastruktur? Also gibt es da Campingplätze oder steht man da nur frei? Wie ist das mit der Lebensmittelversorgung, Tankstellen? Wie sind die Straßen? Wie ist das Internet? Also ne, solche Geschichten. Fangen wir mit den Campingplätzen an.
Fangen wir mit Campingplätzen an. Ja, also es gibt die Campingplätze. Die sind tatsächlich auch ziemlich europäisch. Ich bin tatsächlich von meinem Campingverhalten jemand, ich fahre eigentlich, nicht nur eigentlich, in Europa fahre ich auf keinen einzigen Campingplatz, außer vielleicht mal, um zu duschen. Dann frage ich, ey, kann ich für 3 Euro einmal eure Dusche benutzen? Ich bleibe auch nicht über Nacht. Das geht meistens ziemlich gut. In Marokko war ich ein paar Mal auf Campingplätzen, weil es so ein bisschen so eine europäische Pause war, sage ich immer. Also du hast so diesen Trubel und konntest dem so ein bisschen entfliehen, indem du halt quasi hinter einer Mauer warst. Du hattest deine mit Hecken abgetrennten Parzellen. Oh, es ist so, ich,
Tatsächlich.
es ist gar nicht mein Vibe, wirklich nicht. Ich judge niemanden, der das gut findet und toll, aber ich brauche so ein bisschen so meine Freiheit und nicht so dieses rechteckig abgetrennte. Das gibt es auf jeden Fall dementsprechend. Da sind auch immer Leute anzutreffen. Hab die auch ein paar Mal genutzt, um irgendwie auch natürlich Wasser aufzufüllen oder Wäsche zu waschen. Ansonsten, ich stand aber immer frei und in Marokko ist es eigentlich auch gar kein Problem. Du darfst, also es gibt zumindest keine offiziellen Regeln, dass du nicht freistehen darfst. Es gibt, je nachdem, wo du bist, dann Sachen, wo die Polizei kommt und dich wegschickt. Immer mit dem Grund, zu deiner eigenen Sicherheit, fahr bitte woanders hin, stell dich da und dahin, aber eben nicht hier. Das ist aber auch immer gut vonstatten gegangen und nie irgendwie, dass es uncool war. Also klar, dir wurde vielleicht mal, oder wird dir einmal der Ausweis fotografiert, um wahrscheinlich zu checken, ob du wiederkommst oder nicht. Aber das sind immer zumindest die Begegnungen, die ich hatte, super liebevolle und super nette und respektvolle Begegnungen gewesen. Manchmal trotzdem so ein bisschen einschüchternd. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich abends eigentlich an einem wunderschönen Strand stand und dann jemand vom Militär kam und mir gesagt hat, okay, ich darf hier nicht stehen. Und ich halt gesagt habe, und er meinte, ich fahre bitte 200 Meter den Berg hoch und ich bin fand ich 250 Meter den Berg hochgefahren. Also ich glaube eigentlich, ich war aus einer Grenze raus, habe gerade wieder angefangen, mich aufzubauen, Kochtopf wieder hinzustellen. Dann kam er wieder an, mit dann noch einem zweiten Typ im Schlepptau mit einem Maschinengewehr im Halbanschlag. Und ich war so,
Okay.
jetzt finden soll. Die beiden aber super entspannt drauf waren und dieses Maschinengewehr halt auch mehr mit Panzertape zu haben.
Oh.
Also ich war auch so, okay, ja, fühle mich jetzt relativ safe. Und halt irgendwie noch zwei, dreimal weitergeschickt worden bin, weil so, ich glaube, unsere Maßeinheiten von 200 Metern immer so ein bisschen auseinandergegangen waren. Und dann bin ich einen Kilometer weitergefahren und habe dann gesagt, so, okay, das muss es jetzt gewesen sein. So, damit bin ich jetzt safe raus und gut ist. Genau, also freistehen ist eigentlich gar kein Problem und super entspannt möglich. Und du hast es auch, kannst an den schönsten Sachen freistehen. Ich stand an einer Quelle irgendwie frei mitten in der Wüste, natürlich auch so irgendwie mitten in der Wüste, am Meer direkt zum Surfen. Also wenn man irgendwo gut freistehen kann, würde ich sagen, dann auf jeden Fall in Marokko. Und so von der Infrastruktur her ist es, glaube ich, ganz gut durchmischt. Also klar, du hast die gut ausgebauten Straßen, die Autobahnen sind Mautstraßen, das heißt, die sind natürlich auch super gut in Schuss.
Tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Ist relativ günstig im Verhältnis zu jetzt vielleicht Frankreich. Also ich glaube, einmal komplett durch Marokko mit Mautstraßen zu fahren, von oben nach unten, kostet dich so, boah, lass mich nicht lügen, 40 Euro. Also ich finde, verhältnismäßig ist das, wenn ich das in Frankreich vergleiche, ich glaube, da kannst du gefühlt eine Null mehr dranhängen. Nicht ganz so extrem, aber vom Gefühl her. Nee, und natürlich gibt es aber trotzdem die Pisten, die nur Schlaglöcher haben oder Schotterpisten sind oder sonst wie. Aber das gehört, glaube ich, auch genauso dazu. Und ich liebe es auch, diese Straßen zu fahren und finde immer, je unausgebauter die Straße ist, desto schöner wird der Ort tendenziell sein, an dem ich rauskomme. Von daher ist das für mich vollkommen fein. Ja, und ansonsten einkaufen und tanken funktioniert eigentlich tatsächlich auch relativ ähnlich wie in Europa. Also du hast die großen Supermarktketten, da kriegst du eigentlich auch alles. Natürlich manche Produkte irgendwie zum deutlich teureren Preis. Also so Käse und sowas ist schon ziemlich teuer. Aber ich fand es immer ein bisschen schöner, beziehungsweise die tollsten Erlebnisse hast du halt, wenn du einfach auf dem Markt einkaufst. Es gibt in jedem Dorf, in jedem Stadt, gibt es eigentlich immer irgendwelche lokalen Märkte oder irgendwie am Straßenrand, weil du da halt so ein bisschen noch mit den Leuten in Kontakt kommst. Ich fand auch so, die Lebensmittel waren da nicht immer, aber grundlegend, wenn du da aussuchst, dann schon manchmal frischer als jetzt irgendwie im Supermarkt, in den großen Ketten. Und konntest halt verhandeln und hast dementsprechend auch, wenn du weißt, was es kostet und ein bisschen im Verhandelgame drin warst, eigentlich auch immer bessere Preise erzielen können als jetzt im Supermarkt. Was auch ein bisschen schön war und so ein bisschen mein persönlicher Ansporn zu sagen, gar nicht, ich will Geld sparen, weil Marokko grundsätzlich schon natürlich ein günstiges Land ist, aber einfach so ein bisschen so dieses, ich will in der Kultur des Verhandelns, das ja letztendlich so die marokkanische Kultur prägt, mehr aufgehen und ich will mehr lernen und will da mehr ankommen. Und das halt dementsprechend bei jedem Einkaufen ein super cooles Learning war und ja, super, super lehrreich war.
Ja, also das Thema Verhandeln, ne? Also ich kann das überhaupt nicht. Ich war einmal in der Türkei mit einer Freundin zusammen und da haben sie ja überall diese Klamottenläden, wo du dann angeblich Originalmarkenklamotten und sowas bekommst. Ja. Genau, und da waren wir dann auch mal und ja, haben da eingekauft und dann sagen sie dir, ja, hier Original, weiß ich nicht, Gucci und das ist der Preis und das ist schon richtig günstiger Preis und du kriegst das auch nirgendwo anders günstiger und naja, aber man verhandelt ja und dann sagt man ja, nee, also ich würde das und das dafür geben und nein und also völlig empört, wenn man da so einen günstigeren Preis vorschlägt. Und dann, also ich persönlich habe mich da immer super unwohl bei gefühlt. Wie bist du da so reingekommen, dass du irgendwann gesagt hast, jo, geil, habe ich Bock drauf?
Bin ich voll bei dir. Die ersten Tage in Marokko waren der Horror für mich und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, ich habe für alles viel zu viel Kohle gelassen, weil ich natürlich irgendwie versucht habe zu verhandeln und irgendwie gesagt habe, so, ey, ich habe mich vorher informiert und das ist super wichtig. Du musst irgendwie so ein bisschen wissen, was die Sachen kosten dürfen, damit du natürlich auch gut verhandeln kannst. Ich habe gar kein Problem damit, als Europäer, dem es besser geht, auch mehr Geld zu bezahlen als jetzt ein Einheimischer, aber ich sehe es halt nicht ein, den zehnfachen Preis zu bezahlen. Ich zahle gerne das Doppelte, aber nicht das Zehnfache. Und dementsprechend, wenn du so ein bisschen so die Preisrange weißt, was manche Produkte kosten dürfen, dann ist das schon mal der Anker eigentlich zu wissen, okay, werde ich hier komplett über den Tisch gezogen oder eben nicht. Und am Anfang war es halt genau, wie du es beschrieben hast. Bei mir so, ich habe irgendwie, mir wurde ein Preis genannt und ich habe gesagt, naja, okay, lass uns den Preis nehmen. Und dann wurde gesagt, nein, und das geht gar nicht und nee und keine Ahnung wie. Und manchmal auch so ein bisschen so die Ablehnung gezeigt. Dann wurde es mir wieder aus der Hand genommen, weggelegt und dann wurde sich dem nächsten zugedreht. Und ich stand dann da so und war so, komm, darf ich es mir doch wieder nehmen? Ich kauf's zu dem Preis, den du. Ich brauch's ja, ich will es ja haben. Und das aber letztendlich, ich irgendwann gemerkt habe, so natürlich so ein bisschen so diese Taktik ist und ich dann irgendwann total drin aufgegangen bin, diese Taktik zurückzuspielen und auch so in dieser kompletten Übertreibung anzukommen und auch zu merken, so dass du es halt machen kannst. Es ist, Verhandeln ist da letztendlich einfach so ein bisschen, das ist, ich will nicht sagen, es ist ein Spiel, aber es ist wirklich, es nimmt dir keiner böse. Und verhandelst dann und tatsächlich, wenn du gut verhandelst, schätzen das die Marokkaner auch. Also mir wurde total oft irgendwie auf die Schulter geklopft und wurde dann irgendwie gesagt, okay, bist du Berber, was quasi so die Einwohner von Marokko sind, weil wir irgendwie 20 Minuten um ein paar Teegläser gefeilscht haben. Aber ich halt wusste so, ey, ich zahle jetzt schon, ich komme schon beim teuren Preis raus, aber ich zahle dir trotzdem nicht den Preis, den du ursprünglich haben wolltest. Man muss es einfach ausprobieren. Man muss es einfach machen, einfach reinkommen und vielleicht so ein bisschen einfach über den eigenen Schatten springen, so ein bisschen vielleicht diese deutsche Mentalität ablegen, zu sagen, ich will gefallen oder da ist ein Preis und der Preis ist gesetzt. Ich würd mich nie trauen, jetzt hier ins Schuhgeschäft zu laufen und zu fragen, was kostet der Schuh? 100 Euro? Dann sage ich, ja, nehme ich für 100 Euro und würde nie im Leben sagen, du sagst 100 Euro, ich sag 10 Euro und wir einigen uns dann am Ende bei 30 Euro. Das so ein bisschen und es ist einfach, man darf sich nicht verlieben. Und es klingt so leicht, aber du darfst dich in die Sachen nicht verlieben. Ich habe einmal den Fehler gemacht, wollte eine Lederjacke kaufen. Ich liebe die bis heute. Die ist so toll. Ich bin bis heute verliebt. Ich habe diese Lederjacke gesehen, habe die angezogen. Sie hat perfekt gepasst und ich habe mich richtig gut in dieser Jacke gemocht und ich habe mich also wirklich sofort verliebt. Hab das mit Sicherheit auch ausgestrahlt und dementsprechend ziemlich schlecht irgendwie verhandelt anfangs. Dass der Verkäufer auch, er hat gemerkt, ich wollte diese Jacke haben und hat halt dementsprechend auch nicht groß verhandelt und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, mit was er angefangen hat, ich glaube 350 Euro und war so, ich habe dann probiert irgendwie, ne, du musst immer irgendwie mit einem relativ großen Gap irgendwie anfangen und waren irgendwie, ja, okay, ich kaufe sie für 50 Euro und dann war er natürlich total empört, hat mir die Jacke irgendwie abgenommen und waren so, nee, 350 Euro oder du kannst gehen. Und haben lange irgendwie hin und her geredet. Irgendwann war er dann wirklich so, hat ein Mitarbeiter oder einen Kollegen gerufen, hat dem die Jacken gegeben, der hat die zurückgebracht und hat mich dann quasi rausgeführt, wirklich so dieses klassische, ich schmeiß dich aus dem Geschäft raus und hat mir Treppen runter, Treppen raus, Hintergang irgendwie durch, also sind 5 Minuten durch den Laden gelaufen, stand unten dann an der Ladenkante und dann war er so, okay, letzter Preis, sag, was willst du dafür haben? Und ich war so, okay, das ist noch nicht zu Ende. Hab dann da nochmal ein bisschen verhandelt und kam letztendlich wirklich von ursprünglich 350 Euro auf, glaube ich, 150 Euro, was ganz gut ist. Also es ist immer für Marokko so ein Anhaltspunkt, wenn man den Preis nicht kennt, wenn du am Ende so bei der Hälfte bis ein Drittel vom Preis rauskommst, dann weißt du, dass es ein fairer Preis für beide Seiten ist.
Ach krass, okay. Doch so, also doch so wenig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwie die Hälfte eigentlich normal ist oder weniger als die Hälfte sogar.
Ja, doch, total.
Ach krass.
Eine andere Anekdote. Ich war bei einem Friseurtermin in der Stadt, oder was heißt Friseurtermin? Ich habe einen Friseur gesehen und wusste, okay, ich muss meine Haare schneiden lassen, bin reingegangen, habe nach dem Preis gefragt und wusste, der Marokkaner zahlt 3 Euro für einen Haarschnitt mit Bartschneiden, und wusste aber, für einen Touri ist es vollkommen fair, 5 Euro einfach nur für einen Haarschnitt zu bezahlen. Bin reingegangen, habe nach dem Preis gefragt. Er hat mir tatsächlich auch direkt die 5 Euro genannt. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn der Preis von Anfang an fair ist, dann müssen wir auch nicht zwingend handeln. Oder was heißt nicht zwingend? Dann bin ich voll dabei zu sagen, ich zahle dir das, weil das ist ein fairer Preis. Habe dementsprechend nicht gehandelt, habe mir die Haare schneiden lassen. Und kurz bevor wir fertig waren, kam ein älteres französisches Ehepaar rein. Die hatten natürlich aufgrund der nicht vorhandenen Sprachbarriere, weil du in Marokko ja super gut Französisch sprechen kannst, direkt einen guten Draht irgendwie zu den Angestellten und haben super gut mit denen direkt geschäkert und habe das aber auch nur so am Rand irgendwie mitgenommen oder mitbekommen und bin irgendwann dann rausgegangen, war fertig und bin durch die Stadt weiter gebummelt und irgendwann wieder auf die beiden gestoßen und dann waren sie so, kamen sie so an und waren so, also willst du uns verraten, was du jetzt beim Friseur bezahlt hast? Wir haben das Gefühl, wir wurden hier komplett übers Ohr gezogen. Und waren halt so, naja, klar, gar kein Problem, ich habe 5 Euro gezahlt und die sind aus allen Wolken gefallen, weil sie gesagt haben, die haben 30 Euro pro Person bezahlt.
What?
Ja, total, für einen Haarschnitt, so, ne? Und klar, wenn man es jetzt wieder einordnet und sagt, yo, 30 Euro hätten sie in Frankreich zu Hause auch bezahlt, also für die jetzt kein Riesen-Pain, Aber wenn du es halt vergleichst, zu wissen, okay, eigentlich kostet der Haarschnitt 3 € und sie zahlen 30 € dafür, weil sie halt nicht verhandeln oder weil sie nicht den Preis kennen oder nicht wissen, was fair ist oder nicht fair ist, dann kannst du, glaube ich, auch schon ziemlich, ziemlich ausgenommen werden. Ja, was, aber
Ja.
eins abschließend noch, weil ich das super schön fand, das hat mir ein Marokkaner tatsächlich gezeigt und der wollte mir was verkaufen. Also dementsprechend, das Top-Notch, der war der fairste von allen Verkäufern. Wir haben uns hingesetzt und natürlich auch erstmal irgendwie einen Tee getrunken. Und er hat ein Blatt Papier genommen und hat quasi seinen Preis aufgeschrieben. Also er hat auch vorher gefragt, wie heiße ich und keine Ahnung, hat seinen Namen aufgeschrieben, seinen Preis runtergeschrieben, hat meinen Namen aufgeschrieben, mir Zettel und Stift hingelegt und gesagt, okay, schreib deinen Preis auf. Er hat meinen Preis aufgeschrieben. Er hat den Zettel wieder genommen, hat Kopf geschüttelt, hat beide Preise durchgestrichen, hat wieder seinen Preis aufgeschrieben, hat auf meiner Seite quasi eine Linie hingemalt, dass klar war, okay, ich schreibe jetzt hier auch nochmal was hin. So sind wir quasi uns immer weiter angenähert, weil er hat dann immer wieder einen Zettel zurückgenommen, wieder einen Kopf geschüttelt, wieder beide Preise durchgestrichen und mir letztendlich somit signalisiert, wir sind hier in einer fairen Verhandlung und es ist voll okay, wir gehen hier noch weiter runter. Er ist noch nicht beim letzten Preis angekommen. Und ich glaube, auch das hat mir so ein bisschen diese Sicherheit gegeben, zu wissen, so, okay, ich kann verhandeln, das ist hier gewünscht und es ist normal und es gehört auch dazu.
Ja. Ja, total spannend. Was mich jetzt noch brennend interessiert, ist, wie findet man raus, was der richtige Preis wäre? Also kann man das einfach googeln oder wo holt man sich die Infos?
Es gibt tatsächlich ein paar Seiten, da kann man googeln, ganz viel, oder so die wichtigsten Preise sind im Endeffekt ja einfach für Lebensmittel, wenn man einkauft. Ich habe das mal zusammengetragen von ganz verschiedenen Quellen. Das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, aber unter wildlebender.de/Marokko, da habe ich eine Kostenübersicht einmal aufgegliedert, auch so was so ein Tagine kosten darf und ein Friseurbesuch etc.
Ja, mega.
Das braucht man, glaube ich, am Anfang einmal, um einfach zu wissen, was es ist. Aber irgendwann bist du im Game drin und weißt, das Kilo Orangen kostet 50 Cent. Und wenn du dafür 80 Cent haben willst, dann gehe ich halt weiter und nehme mir andere Orangen, die halt dann vielleicht 50 oder von mir aus noch 60 Cent kosten.
Okay. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser Lederjacke, also woher
Da weiß es nicht.
erhält?
Deswegen dann da einfach so diese Faustformel, okay, 50 bis ein Drittel vom Preis ist ein fairer Preis für beide Seiten.
Okay, ja. Cool. Ja, dann interessiert mich auch noch, was denn dein absoluter Lieblingsort war.
Boah. Also in Marokko habe ich wirklich viele Lieblingsorte gehabt. Wenn ich es auf einen runterbrechen müsste, dann ist es, glaube ich, ein Platz, wo ich ziemlich lange stand, mitten in der Wüste. Dass ich mich da nicht festgefahren habe, keine Ahnung. Da wären wir beim Sand und Festfahren. Ich habe es irgendwie geschafft, da irgendwie so einen halbwegs festen Pfad zu nehmen. Ich weiß es nicht, aber es war traumhaft. Du standst mitten in den Dünen, so wirklich so zwischen zwei Dünen und das war so eine Ruhe und du hast wirklich einen so sternklaren Himmel gehabt und morgen, also es ist wirklich Bilderbuch gewesen. Morgen sind es die Dromedare irgendwie über die Dünen drüber gelaufen und der Hirte irgendwie mit seinem Stock hinten dran, der dann noch gewunken hat und gut, mittags sind dann auch die Quad-Touren irgendwie mal vorbeigekommen, klar, aber das einfach so ein Platz war, da, ich hätte da, glaube ich, 2 Monate lang stehen können. Das war wirklich, wenn ich es auf einen Ort beschreiben müsste, mein absoluter Highlight.
Ja, krass. Mitten in der Wüste. Also, wie viel Kilometer war das dann vom nächsten Dorf entfernt?
Tatsächlich gar nicht so weit, vielleicht 2, 3 Kilometer.
Okay.
Ich war jetzt nicht tief in der Wüste drin, weil da wäre ich mit meinem Auto nicht mehr hingekommen. Ich fahre zwar so, als hätte ich Allrad, aber ich habe kein Allrad. Aber es war halt trotzdem so, dass da alles um dich herum Wüste war und du dementsprechend jetzt nicht groß irgendwas von der Stadt gesehen hast und dementsprechend komplett so in diesem Wüstenfeeling drin warst.
Ja, cool. Also schon in der Wüste, aber doch noch irgendwie safe so an der Zivilisation.
Total.
Ja, mega. Und also wenn ich mir das so vorstelle, tagsüber ist das da nicht wahnsinnig heiß.
Ja. Es kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, wann man da hinreist. Also ich war bei beiden Malen spätestens Mitte März, glaube ich, wieder aus dem Land raus. Und es wurde am Ende dann wirklich schon eng. Es soll wohl so mitten in der Wüste irgendwie, mit Einheimischen gequatscht, wirklich dann auch so 45 Grad warm werden. Ich würde da eingehen, keine Chance.
Ja,
Bräuchte
ich auch.
ich jetzt nicht. Es geht. Also es ist klassisches, auch im Dezember, Januar, klassisches T-Shirt, kurze Hose, Wetter, gar keine Frage. Ich hatte einmal eine Nacht oder 2, 3 Nächte, wo es wirklich nachts auch noch irgendwie seine 32 Grad hatte. Und ich dann wirklich war um 2 Uhr nachts aufgewacht. Ich warte, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ich muss jetzt mit Türen offen schlafen. Es geht nicht. Stand da zum Glück auf dem Campingplatz, dass ich mich ein bisschen safer gefühlt habe, mit offenen Türen zu schlafen. Und waren so, okay, anders sterbe ich, anders funktioniert es nicht. Das heißt, wenn man es so ein bisschen im Winter macht, ist es vollkommen okay von den Temperaturen her.
Okay, aber dann wiederum in der Wüste nachts auch nicht so, dass man da Minusgrade hat, oder?
Nee, das auf keinen Fall. Es wird schon frischer. Ich kann dir jetzt tatsächlich leider gar keine Temperatur nennen, aber es ist schon so, dass es dann mit kurzer Hose kalt wird.
Also normale europäische Temperaturen
Ja,
im Frühling.
das auf jeden Fall. Ja.
Okay. Ja, und wie ist das in der Wüste mit, also du hast gesagt, du hast dich dann nicht festgefahren. Wie kann ich mir da den Boden vorstellen? Also ist das so festgefahren, so wie im Wald, wenn man da so einen festgefahrenen Waldpfad hat? Oder also es ist ja wahrscheinlich nicht matschig, oder?
Nee, matschig ist es nicht, also teils, teils. Also es gibt einerseits natürlich so diesen ganz klassischen losen Sand, und dann halt aber Spurrillen, die festgefahren sind. Und wenn du halt sehr genau in diesen Spurrillen drin bleibst, dann schaffst du es halbwegs. Und es gibt dann aber auch die Stellen, wo der Boden relativ lehmig und also fest lehmig ist oder einfach ein fester sandfarbener Stein ist, wo dann einfach nur ein bisschen Sand drüber liegt und dementsprechend du halt auf diesem festen Untergrund eigentlich fährst, auch wenn da Sand drüber ist. Dass du dich da nicht groß festfahren kannst, beziehungsweise wenn du dich festfährst, halt so ein bisschen die obere Schicht irgendwie weg schaufeln musst und dann wieder weiterfahren kannst.
Und hast du da irgendwie dir vorher dann die Straße rausgesucht oder sieht man das, wo man fahren muss?
Boah, ich habe oft über Google Earth, also Google Maps mit der Satellitenansicht irgendwie ein bisschen geguckt, wie sieht's aus. Und tatsächlich, Marokko gibt so viele Leute, die irgendwo schon mal waren. Du hast immer welche Spuren im Sand dann und weißt dann, okay, hier kannst du langfahren, hier den kannst du folgen. Oder wartest kurz, bis irgendein Einheimischer mit irgendeinem kleinen Offroader da langfährt und kannst dich dann quasi dranhängen und weißt, okay, da wo der langfährt, gut, der hat Allrad, der kommt da safe durch, aber zumindest fährt er schon mal den Weg, wo es auch halbwegs sicher ist. Und kannst dementsprechend dem dann so ein bisschen nachfahren.
Ah, okay. Ja, das war, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich da durch den Sand komme, aber.
Ich habe mich auch regelmäßig da irgendwie so halb festgefahren, dass irgendwie die Reifen schon am Durchdrehen waren und ich war so, das wird jetzt eng, aber es hat meistens eigentlich immer ganz gut geklappt, ja.
Ja. Vielleicht kannst du jetzt mal eine Geschichte erzählen, wo du dich denn festgefahren hast.
Ja, spannende Geschichte. Das erste Mal war tatsächlich wirklich die erste Nacht in Marokko. Abends irgendwie noch angekommen von der Fähre, noch eine Stunde irgendwie gefahren und ich habe nicht immer die smartesten Ideen, aber ich weiß das wenigstens. Es war ein bisschen am Regnen. Ich habe einen See gesehen, den fand ich toll und wollte in der Nähe von diesem See stehen und bin man hätte es eigentlich abends schon wissen können, so ein bisschen so einen Lebenweg runtergefahren, habe mich in die Nähe von dem See gestellt, hatte eine wunderschöne Nacht. Das war meine erste Nacht in Marokko, auch total sternklare Nacht, super ruhig. Bin am nächsten Morgen mit dem Hund raus, habe die Tür aufgemacht und so klassisch morgen verschlafen, noch in die Flipflops irgendwie reingeschlüpft und bin mit beiden Füßen quasi auf dem Boden und wollte den ersten Fuß wieder anheben und war so, okay, der Fuß steckt fest und musste wirklich mit Kraft diesen Fuß wieder hochziehen und hatte weniger Flipflop als mehr kompletten Lehmfuß irgendwie dran und ich war so, das könnte jetzt schwierig werden, hier wieder rauszukommen. Ich glaube, es hat mich 6 Stunden gebraucht. Es hat 6 Stunden gebraucht. Immer Ticken zurückzufahren, quasi auf die Sandbleche drauf und direkt, wenn du runter warst, ist der Van aber hinten so ein bisschen runtergerutscht, weil es so abschüssig zum See runterging. Das heißt, es war auch so ein bisschen tricky, dass ich wusste, naja, je nachdem, wie lange ich jetzt hier nach hinten fahre, ich rutsche auch mit jedem Meter, den ich nach hinten fahre, einen halben Meter runter Richtung See. Hat im Endeffekt ganz gut geklappt, bis aufs letzte Stückchen. Da kam ich einfach nicht mehr hoch und habe dann ein Auto mit Marokkanern angehalten. Und es tut mir bis heute leid. Diese Marokkaner hatten perfekte, saubere Roben an und tatsächlich zwei von denen auch weiße Schuhe. Und ich habe halt nach Hilfe gefragt und sie waren halt so, ja voll, ich helfe dir. Und haben das Auto geschoben zu 4 zu 5. Die sahen danach nicht mehr so sauber aus, die Schuhe und die Klamotten. Es tat mir wirklich ein bisschen leid, aber ich war im Endeffekt wieder befreit und die schienen auch fein damit zu sein. Das war jetzt kein Problem für die. Das war so die eine Geschichte und die andere, die hätte auch ein bisschen anders ausgehen können, war tatsächlich auch im Nieselregen. Vielleicht sollte ich mal mein Learning draus ziehen. Bin auch wieder einen Weg reingefahren, der anfangs noch ganz okay aussah. Der war noch so ein bisschen mit Kieselsteinen irgendwie ausgelegt. Dann war ich schon mittendrin und dann wurden die Kieselsteine immer weniger und der Lehm immer mehr. Und Vielleicht hätte man da auch einfach sagen müssen, komm, jetzt fährst du wieder rückwärts, aber ich war halt schon halb drin und dachte so, ey, hier vorne müsste es eigentlich zu einem coolen Strand gehen, ich will jetzt zu diesem Strand fahren, ich will diesen Strand sehen und bin halt weitergefahren. Und irgendwann tat sich dann rechts so eine relativ große Schlucht auf, die, weiß ich nicht, ich bin schlecht mit Größenangaben, aber bestimmt 50 Meter irgendwie runterging. Und der Weg wirklich direkt an dieser Klippe war, es war regnerisch, es war ein lehmiger Boden, also es war auch nicht die sicherste Abbruchkante. Und da runtergefahren bin und irgendwann dann gemerkt habe, auch schon sehr langsam, und irgendwann dann gemerkt habe, egal wie langsam ich fahre, ich rutsche gerade trotzdem, und habe es dann irgendwie geschafft, das Auto noch anzuhalten und da dann eben auch versucht, rückwärts im Regen, auf lehmigem Untergrund wieder zurückzufahren. Ich glaube, da war das eher, ich bin tierisch entspannt, wenn ich mich festfahre. Ich denke mir mal, irgendwie komme ich hier schon raus, und wenn ich nicht rauskomme, bleibe ich 5 Tage stehen und bis der Untergrund wieder trocken ist. Ich habe ein Bett dabei, ich habe eine Küche dabei, was soll schon sein? Oder irgendwo gibt es einen Traktor in der Nähe, der mich ziehen kann. Da war das erste Mal, wo mir wirklich die Pumpe ging und ich dachte so, okay, eine falsche Bewegung und das Auto fährt hier quasi einmal die Klippe runter und das war's. Das war nicht ganz so cool. Hab's irgendwie auch geschafft, rückwärts mit Sandblechen da wieder rauszukommen, aber danach war ich dann so, okay, du bleibst jetzt erstmal nächste Zeit auf befestigten Wegen.
Oh Mann, ey, ja, das Alter, da, ha, so mit Abgrund, das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Nummer.
Ich kann es keinem empfehlen. Also.
Ja, da wäre ich, glaube ich, Totenstarre oder sowas, keine Ahnung.
Das funktioniert in so Momenten zum Glück immer irgendwie ganz gut. Das setzt dann danach ein, dass ich mir so denke, so, Alter, wo bist du eigentlich schon wieder reingefahren? Und es hätte auch ganz anders aussehen können. Aber in dem Moment funktioniere ich meistens ganz gut zum Glück.
Und kannst anscheinend ja auch ganz gut Auto fahren, dass du dann da ja immer die Sandbleche getroffen hast und nicht irgendwie den Abhang.
Ist mit Sicherheit auch ganz viel Glück dabei, aber wenn du dich 6 Mal irgendwie festgefahren hast, dann kennst du irgendwann dein Auto und weißt sehr genau, an welchen Stellen das Auto wie reagiert, um dich dann da irgendwie wieder rauszuziehen.
Hast du Heck- oder Frontantrieb?
Zum Glück Heckantrieb, das macht es um einiges noch mal leichter. Ich glaube, mit Frontantrieb hätte ich schon 6 Autos mindestens irgendwo versenkt.
Ja, okay, dann, also wenn du mal wieder Bock auf Action hast, wartest du, bis Nieselregen ist und dann fährst du einen lehmigen Weg rein. So.
Das hast du jetzt eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich hätte es nicht treffender formulieren können. Ja.
Okay. Du hast ja auch unterwegs dann andere Leute getroffen, habe ich bei Instagram gesehen. Deinen Kanal verlinken wir natürlich auch unten in den Shownotes. Da kann man ja sich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen dann von deiner Reise angucken, wenn man da Bock drauf hat. Genau. Wie hast du die Leute da getroffen? Kanntest du die schon vorher? Hast du die da kennengelernt?
Ich treffe relativ viel, oder viel erschließe ich immer so ein bisschen über Instagram natürlich. Wenn man so in dieser Vanlife-Bubble ist, dann kennt man irgendwie so seine 20 Leute und weiß irgendwie, okay, du bist gerade da und da und ich bin da und da, und meistens matcht das dann. Tatsächlich aber auch relativ viel über Camp und Connect. Also ich glaube, mit denen ich da länger unterwegs war, 2 davon habe ich über Camp und Connect getroffen, zumindest initial. Das heißt, das auch immer irgendwie so ganz, ganz cool war zu sagen, so, okay, ich kann gucken, wo bin ich jetzt? Und ich sehe gerade, hey, du bist 50 Kilometer entfernt oder 200 Kilometer entfernt von mir. Wie sehen deine Reisepläne aus? Und sich das dann so ein bisschen ergeben hat, zu sagen, ja, ich fahre in 3 Tagen irgendwie mit der Fähre rüber. Und ich dann war so, hey, cool, in 4 Tagen ist Silvester, willst du nicht dazukommen? Wir sitzen hier an dem Platz und feiern ein bisschen rein. Dass da so eine richtig coole Connection zustande kam und Freundschaften zustande kamen, die bis heute noch bestehen.
Mega schön. Das freut uns immer sehr zu hören, weil dann wissen wir, das funktioniert, was wir da so zusammen programmiert haben. Und ja, sehr cool. Und was habt ihr dann da, also du hast es gerade erzählt, ihr habt zusammen Silvester gefeiert. Was habt ihr sonst noch zusammen gemacht?
Tatsächlich eigentlich alles. Also klar, man war auch immer mal wieder alleine irgendwie für ein paar Tage oder auch mal für eine Woche unterwegs, aber so grundsätzlich ist man irgendwie zusammengereist und hat vom Einkaufen Sachen zusammen gemacht, jeder natürlich auch so seinen Hobbys nachgegangen, ich dann irgendwie surfen gegangen bin und andere Leute Sport gemacht haben oder sonst irgendwie, jeder so seinen Alltag so ein bisschen gelebt hat. Und ich das tatsächlich am Reisen auch super liebe, unterwegs quasi mit solchen Leuten zu reisen, die eine ähnliche Reisegeschwindigkeit haben. Es hat jeder so seinen eigenen Kram dabei und jeder hat seine eigene Küche, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Das heißt, du kannst jederzeit die Schiebetür aufmachen und irgendwie mit den Leuten connecten, wenn du Bock drauf hast. Und wenn du aber merkst, du brauchst einen Abend für dich selbst, machst du die Schiebetür zu und brauchst jetzt auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil keine Ahnung, die Einkäufe bei dir drin sind, weil du weißt, jeder hat eigene Einkäufe und jeder hat eine eigene Küche und jeder hat ein eigenes Bett. Also ich liebe diese Art tatsächlich, mit Leuten zusammenzureisen. Als jetzt, keine Ahnung, man mit Freunden Airbnb bucht, dann hockst du da eine Woche im Endeffekt aufeinander, und wenn du irgendwie mal einen Me-Time-Abend brauchst, dann ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, dich irgendwie abzukapseln, weil es gibt halt auch nur eine Küche und keine Ahnung wie. Dass da einfach so finde ich, mit dem im Vanlife dieses Reisen oder miteinander reisen einfach super schön ist und fast schon die innigsten Freundschaften entstehen, weil du halt auch super viel voneinander mitkriegst und letztendlich den Alltag, den ganz normalen Alltag von den Leuten miterlebst.
Ja, das, was du sagst, man hat irgendwie so oder man kann ganz gut eine Balance herstellen zwischen Gemeinschaftszeit und Zeit für sich selbst, wenn man da seinen eigenen Van hat.
Total, ja, genau. Und
Ja.
ist halt auch dem bist jetzt auch nicht drauf festgelegt, wenn du irgendwie nach 12 Stunden merkst, ey, das matcht gar nicht, dann kannst du dich verabschieden und kannst weiterfahren. Und wenn du halt jetzt wie in unserem Fall merkst, irgendwie es matcht total, dann hängst du halt doch irgendwie, liebevoll gemeint, 2,5 Monate aufeinander rum.
Ja, alles, wie heißt das noch? Alles kann, nichts muss. So.
Super schönes Sprichwort, absolut, ja.
Ja, insgesamt, wie hat dich die Reise verändert? Hat sie dich verändert?
Safe, ja. Sie hat mich auf verschiedenen Wegen verändert. Zum einen gehe ich viel dankbarer durchs Leben, oder viel bewusster durchs Leben, zu wissen, was ich habe und was andere Leute nicht haben. Also nicht auf so eine dekadente Art, sondern im Sinne von welches Privileg ich habe, so leben zu können und so aufgewachsen zu sein, wie ich aufgewachsen bin. Und klar, du weißt das, also ich würde sagen, gerade mit deutscher Schulbildung und Co., du weißt, dass es auch anders funktioniert oder dass es auch andere Lebensweisen gibt. Aber es ist dann doch nochmal ein Unterschied, ob du es halt, wie vorhin gesagt, in einem Geschichtsbuch irgendwie liest und vielleicht drei Bilder siehst und vielleicht mal ein 20-minütiges YouTube-Video guckst, als wenn du es quasi wirklich selbst erlebst. Ja, das heißt so diese Dankbarkeit zum einen, so ein bisschen diese Zufriedenheit oder so dieses Glück, dass die Leute ausstrahlen, mit wenig Habseligkeiten oder einfach wenig zu haben und trotzdem super glücklich zu sein. Und man sich sonst vielleicht irgendwie, ich mir vorher Gedanken gemacht habe, so, ah scheiße, mein MacBook ist ein bisschen zerkratzt, ich brauche jetzt ein neues MacBook, so. Und das halt, also so schlimm war es nie, keine Angst. Aber das halt einfach super irrelevante Probleme sind, die man einfach nicht braucht und dementsprechend sich einen Kopf macht um Sachen, die halt einfach keine Relevanz haben. Anstatt einfach zu sagen, ey, ich bin super dankbar dafür, hier morgens aufzustehen, ich bin super dankbar, draußen bei schönem Wetter irgendwie mit dem Hund über die Wiese laufen zu können und vielleicht irgendwem über den Weg zu laufen und den anzulächeln und ein schönes Gespräch zu haben und vielleicht auch eine tiefere Verbindung irgendwie zu knüpfen, dass das eigentlich so ein bisschen das ist, wo ich für mich gemerkt habe, okay, darauf kommt es mir viel, viel, viel mehr an. Und das gibt mir auch perspektivisch und langfristig viel, viel, viel mehr als irgendwas Materielles oder sonst was. Das zum einen und zum anderen so für meine Persönlichkeitsentwicklung mir dieses Verhandeln ziemlich gut getan hat und auch so ein bisschen so dieses, also ich bin in Marokko super oft aus meiner Komfortzone rausgekommen oder habe mich auch bewusst quasi rausbegeben und mich, glaube ich, jetzt gerade die letzte Reise auch nochmal dahingehend verändert hat, dass ich nochmal mehr outgoing auf Personen zugehe, weil du es halt auch irgendwo einfach musst. Also es stehen halt keine Preisschilder an, ne? Das heißt, du musst hingehen und sagen, so, ey, was kostet bei dir das Kilo Orangen? Und dann kriegst du einen Preis genannt und du musst halt in die Kommunikation treten und du musst halt quasi mit den Leuten feilschen und du musst mit den Leuten irgendwie anbandeln und irgendwie versuchen, für dich, aber natürlich auch für ihn irgendwie eine gute Lösung zu finden. Und da einfach so ein bisschen weltoffener nochmal von der Kommunikation her quasi durchs Land zu gehen. Das hat mir, glaube ich, die Reise jetzt auf jeden Fall noch mitgegeben.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gerade wenn man eher so ein introvertierter Mensch ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, ne? Und dann wächst man dann auch mal ein bisschen dran.
Voll, total. Aber es ist immer so dieses, ne, wenn du keine anderen Ausweismöglichkeit hast, dann musst du dich halt irgendwie da rein begeben. Und es ist im ersten Moment immer kacke und es ist im ersten Moment nie geil. Aber im vierten, fünften, sechsten Moment macht es dann irgendwann Spaß oder es wird leichter und vielleicht macht es ab dem 10. Moment dann Spaß. Von daher war das ein super gutes Learning, dem einfach nicht entfliehen zu können. Ja.
Ja, cool. Und wenn jetzt andere Leute dich fragen, hast du mal einen Tipp für mich? Ich fahre jetzt auch bald nach Marokko. Hast du da noch irgendwas Besonderes, was du denen sagen würdest?
Ich glaube, das Erste, was ich immer sage, informiere dich über die Preise, was erlaubt, also was gute Preise sind und was nicht. Und wenn du den Tipp so ein bisschen im Hinterkopf behältst, dann kannst du in dem Land, glaube ich, super viel auch einfach ausprobieren und einfach so mit dem Flow wirklich mitgehen und genießen und offen wirklich auf die Menschen drauf zugehen und mit den Leuten auch quatschen. Das sind alle immer super nett. Und dir wird auch überall weitergeholfen. Und ja, das zum einen und zum anderen vielleicht auch so ein bisschen trotzdem aufzupassen und so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, sich nicht irgendwie in irgendwas reinquatschen zu lassen. Wie oft hatte ich irgendwelche Situationen, wo mir versucht wurde, irgendwas anzudrehen oder Hilfe irgendwie aufzuzwingen, die ich gar nicht brauchte, damit dann im Nachgang irgendwie Geld von mir verlangt werden konnte. Das heißt, da vielleicht manchmal auch einfach mit so einem offenen Auge durch die Welt gehen, um zu gucken, okay, was davon ist jetzt ehrlich und was davon ist vielleicht auch nicht ehrlich. Aber das zum deutlich kleineren Teil.
Ja, wenn jetzt eine spezielle Frage noch, wenn dein Van eine Geschichte erzählen könnte aus Marokko, was würde der erzählen?
Ich finde heute noch marokkanischen Sand in meinem Auto, aber das ist eine andere Geschichte. Er würde eine Geschichte erzählen, und zwar die, dass ich, diese Marke erinnert mich bis heute daran, auf der Straße von Kindern angehalten wurde, was auch ein bekanntes Ding in Marokko ist. Und da irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Kinder auf der Straße standen und ich dementsprechend auch nicht weiterfahren konnte, ich anhalten musste. Und dann zwei davon endlich an mein Fenster kamen und relativ klar gemacht haben, dass sie Geld haben wollten. Und ich mich auf so Geschichten nicht einlassen möchte. Ich habe kein Problem damit, irgendwie Geld zu geben, aber ich möchte nicht das unterstützen, zu sagen, ich bremse Autos aus und ich blockiere die Autos und ich lasse die Autos nur weiterfahren, wenn du mich jetzt quasi bezahlst. Und habe dementsprechend halt klar gemacht, ich bezahle nicht. Und bin angefangen weiterzufahren, um die Kinder ein bisschen rumzufahren. Und dann haben sie halt eben Steine genommen und Steine aufs Auto geschmissen. Und ich habe heute noch eine große Delle im Auto und ein Steinwurf hat tatsächlich meine Heckscheibe um irgendwie wirklich einen halben Zentimeter verfehlt. Also wäre dieser Stein ein bisschen weiter höher geflogen, dann hätte ich jetzt eine Heckscheibe weniger. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die wird dieser Van auch noch eine ganze Weile erzählen, weil ich nicht weiß, wie ich diese Delle irgendwie rauskriegen soll, die in einem tragenden Teil ist. Also die wird da jetzt für immer drin bleiben und für immer erzählen. Ja.
Und dich für immer daran erinnern, genau.
Ja, total.
Ja, verrückt. Spannende Geschichten. Was sind denn deine nächsten Reisepläne? Wo geht's als nächstes für dich hin? Hast du schon eine Idee?
Ich habe eine Idee. Tatsächlich bin ich so planlos gerade wie noch nie. Normalerweise habe ich immer so einen ganz groben Zeitreiseplan und weiß, wo es grob hingehen soll. Es ist jetzt so die ganz vage Idee zu sagen, irgendwie gegen Ende des Jahres Richtung Türkei, Georgien zu fahren und auf dem Weg dahin jetzt die ganzen Ostblockländer einmal mitzunehmen. Ich muss mich auch langsam irgendwie mal entscheiden. In tendenziell 10 Tagen wird es wahrscheinlich losgehen. Das heißt, ich müsste mal so ganz langsam wirklich wissen, wo ich dann anfange hinzufahren.
Ja.
Wird so ein spontanes Ding, glaube ich, werden, aber tendenziell irgendwo in den Ostblockländern, ja.
Das wird ja auch wieder spannend, weil also das ist ja jetzt auch noch mal ganz anders irgendwie. Also ich sag mal jetzt was anderes, als würdest du sagen, ja, ich fahre jetzt nach Norwegen zum Beispiel oder Schweden oder so. Also ja.
Ich habe mich jetzt noch nicht groß damit beschäftigt, das müsste ich auch dringend machen. Es ist, glaube ich, auch so von dieser Vanlife-Szene noch mal ein bisschen weniger was los als jetzt, ne, irgendwie in Norwegen, Schweden oder zu sagen, ich war an die Mittelmeerküste nach Spanien und dementsprechend vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Abenteuer. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird.
Und tendenziell eher alleine oder wieder mit anderen Leuten zusammen?
Ich starte erstmal alleine und war auf jeden Fall noch mit einer Freundin reisen, die wird mitkommen und mit Sicherheit auch unterwegs wieder irgendwelche Leute treffen und ich kann mir gut vorstellen, auch mit denen mal wieder irgendwie eine Zeit lang zu reisen.
Cool. Also, es lohnt sich dir auf jeden Fall zu folgen. Und wenn man dich unterwegs mal irgendwo über Cap'n Connect trifft, freust du dich auch über Kontakt.
Jederzeit anschreiben, ich bin für alles offen, zusammen Abend zu kochen, Bierchen zu trinken oder auch einfach nur Leute beim Spielen abgezockt zu werden. Also
Sehr, sehr cool. Anton, ich danke dir vielmals für deine Einblicke in das Reisen in Marokko, durch Marokko und wünsche dir für deine weiteren Reisepläne ganz, ganz viel Spaß und ganz viele tolle Erlebnisse. Die wirst du sicherlich haben. Und ja, freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wiederhören.
auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Freut mich. Danke dir. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping!